Da es die Osterpredigt heute Morgen gab, fahren wir fort mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Ich lade euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium Kapitel 19. In unserer Reihe durch das Evangelium nach Lukas sind wir angelangt bei Lukas Kapitel 19. Und wir lesen miteinander die ersten 10 Verse dieses Kapitels. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und er kam hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Und dieser war ein Oberzöllner und er war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er wäre. Und er vermochte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als er an dem Ort kam, sah Jesus auf und er blickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten sie alle und sagten: Er ist eingekehrt, um sich bei einem sündigen Mann aufzuhalten. Zachäus aber trat hinzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, da ja auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser heiliger Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, der gekommen ist, das Verlorene zu suchen und zu erretten. Herr, du rufst uns beim Namen, du erlöst uns. Und so bitten wir dich, blicke auch jetzt auf unsere Seelen mit Gnade. Sprich zu uns, wie nur du es kannst, nämlich lebensverändernd. Das bitten wir in Jesu Namen und danken dir, dass du uns erhörst. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist auferstanden und er lebt. Das heißt, was wir hier lesen von Christus, dass er Zachäus begegnet und sein Leben für immer verändert, das passiert auch heute noch. Denn Jesus Christus lebt. Er wandelt auch jetzt inmitten der Gemeinde. Was tut Christus, der Lebendige, der Auferstandene, auch heute noch? Denn er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er sucht das Verlorene, es zu retten, ihr Leben für immer zu verändern. Anhand dieses Beispieles, das wir uns nun anschauen von Zachäus, sehen wir, was wahre Bekehrung ausmacht. Manche von euch sind vielleicht noch nicht bekehrt. Andere fragen sich, wie wahre Bekehrung aussieht und was macht Rettung in Wahrheit aus? Wir als Pastoren und ihr auch als Gemeinde, wir haben immer wieder diese Aufgabe zu prüfen, wenn wir Menschen aufnehmen wollen in unsere Gemeinschaft, ist ihre Bekehrung echt? Haben sie wirklich diese lebendige Begegnung mit dem auferstandenen Christus gehabt? Ist ihre Seele erlöst? Hier nun sehen wir, was wahrende, rettende Bekehrung ausmacht. Denn wenn ihr mal schaut, Vers 9 und 10, Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Man könnte auch übersetzen, Rettung widerfahren, da ja auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Also ihm ist Rettung, ihm ist Heil widerfahren. Und so wollen wir diesen Text untersuchen und uns fragen, was wahre biblische Bekehrung ausmacht. Und wir könnten so viel sagen, aber lass mich aus diesem Text 7 Wahrheiten über wahre, echte, biblische, rettende Bekehrung herausgreifen. 7 Merkmale. Das erste Merkmal wahrer, biblischer, echter Bekehrung ist zunächst diese Wahrheit, dass wahre rettende Bekehrung alle Menschen erleben können. Auch die Allerreichsten, auch die Allerschlimmsten, auch die Allerkleinsten. Sie alle können diese Rettung erfahren. Es heißt hier Vers 1, und er kam hinein und zog durch Jericho, und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, und dieser war ein Oberzöllner, und er war reich. Erinnert ihr euch noch ein paar Verse zuvor, sagte Christus, wie schwer haben es Reiche, in das Reich Gottes hineinzukommen. Er sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingeht. Denn Reiche hängen so oft mit ihrem Herzen zu sehr an ihrem Reichtum. Wahres Christentum heißt aber, ich hänge mein Herz an Christus. Und er ist mir genug. Ich will ihn lieben über alles. Aber als Christus das sagte, dass es unmöglich ist, für Reiche in das Reich Gottes einzugehen, fügte er hinzu, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Er kann Herzen so grundlegend verändern. Und genau das sehen wir hier. Christus macht das Unmögliche möglich. Er rettet hier einen Reichen. Und dieser Mann ist ja genau das Gegenteil von dem armen, blinden Bettler zuvor. Erinnert ihr euch noch? Er hatte nichts, aber er fand Gnade, der Lösung in Christus. Dieser Zachäus hatte scheinbar alles. Er musste lernen, dass Christus alles ist. Er wird gerettet von unserem Herrn. Und dieser Zachäus, er ist nicht nur reich an Geld und an Gütern, er ist reich an Sünde. Denn ein Oberzöllner heißt, dass du ein Obersünder bist. Das Letzte, was einer erwarten würde, ist, dass ein Zöllner und dann auch noch ein Oberzöllner zum Glauben kommt. Oberzöllner zu sein, heißt Obersünder zu sein. Jemand, der mit den Römern gemeinsame Sache macht, um das Volk Israel auszunehmen. Und wie hat er die Leute über den Tisch gezogen? Wie hat er ihnen das Geld aus der Tasche gezogen? Er war gottlos und geldliebend. Er war wie ein Heide. Er ist der Chef vieler Zöllner. Und man möchte meinen, es ist ganz und gar unmöglich, solchen zu retten. Doch Christus ist ein mächtiger Erlöser und er rettet, wen er will. So wisse doch, es gibt auch Rettung für dich. Ganz gleich, wie groß deine Sünden sind. Und wenn du auch ein Obersünder bist, es gibt Rettung für dich. Vielleicht sagst du aber auch, ich bin gar nicht so ein Oberster, ich bin eher einer der Untersten, einer der Geringen. Vielleicht bist du ja ein Kind, ein kleines Kind. Und sagst, ich bin der Kleinste und ich bin so unwichtig und so unbedeutend. Sollte Jesus wirklich auf mich schauen, um mir seine Rettung zu schenken? Vers 3. Und Zachäus suchte Jesus zu sehen, wer er wäre, und er vermochte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Schau, dieser Zachäus, er war klein. Er war ein kleiner Mann, von kleiner Statur. Und die Kinder unter uns wissen vielleicht, dass es manchmal schwer ist, was zu sehen. Er konnte nichts sehen, die Leute waren alle viel größer als er. Also kletterte er auf einen Baum. Bist du klein? Ein Niemand? Ein Kind? Keiner sieht dich? Schau, Christus kann dich sehen. Es gibt Rettung für dich. Bist du der Oberste der Sünder? Bist du der Kleinste der Leute? Rettung ist da. Heute. Jesus Christus lebt. Er sieht dich. Er kann dich retten. Er ist ein mächtiger Erlöser. Nun, das ist die erste Wahrheit. Diese Rettung, von der ich nun spreche, die wir hier sehen an Zachäus, sie ist für alle da, die zu Christus kommen. Zweitens, wahre rettende Bekehrung beginnt damit, dass man suchend wird und fragt, wer dieser Jesus wohl sei. Es fängt damit an, dass man Jesus sehen will. Das heißt, eine Neugierde, ein Interesse, ein sich hingezogen fühlen entsteht in dir. Nochmal Vers 3 und 4. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er wäre. Und er vermochte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Wir sehen, dass Zachäus ein großes Interesse hat. So groß, dass er zwei Dinge tut, die ein reicher Mann niemals tut. Nämlich rennen und klettern. Seine Neugierde ist so groß, dass er vorausrennt und auf einen Baum klettert. Wie groß muss sein Verlangen gewesen sein, Jesus wenigstens zu sehen? Denn er fragte sich, wer er wäre. Wer ist dieser Jesus? Nun, wir wissen, wer Zachäus so zu Christus gezogen hat, ihm solch eine Neugierde gegeben hat. Jesus sagt es in Johannes 6, Vers 44. Dort sagt er, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das alles, was wir hier lesen, ist kein Zufall. Das werden wir gleich noch sehen. Es ist der Ratschluss Gottes. Es ist das Werk Gottes. Doch damit beginnt es, dass es dieses Drängen in dir gibt. Dass dich Christus nicht loslässt. Dieser Jesus geht dir nicht mehr aus dem Kopf. Wer ist dieser? Er hat eine Anziehungskraft auf dein Herz. Und plötzlich willst du dich aufmachen. Plötzlich willst du nachforschen. Du willst mehr hören, mehr lesen, sozusagen klettern und klettern, um ihn besser zu sehen. Wer ist dieser wohl? Ein Suchen. Ein Ziehen. Ein Gezogenwerden von Gott. Hin zu diesem Jesus. Drittens, wahre rettende Bekehrung ereignet sich, wenn Christus dich in seiner Vollmacht ruft. Also du suchst den Herrn Jesus und du beobachtest ihn, aber plötzlich richtet er seinen Blick auf dich und ruft dich mit einem unwiderstehlichen Machtwort. Er ruft dich in seiner Autorität als der Herr über dein Leben. Vers 5. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und blickte auf ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Hier seht ihr, dass all das kein Zufall ist. Zachäus saß dort ganz still und heimlich, wie so ein Vogel im Baum. Von einer sicheren Position aus, ungestört, wollte er Christus beobachten. Und er dachte, er sieht Jesus. Was er nicht ahnte, ist, dass Jesus ihn sah. Bei all den Tausenden von Menschen, überlegt euch das, diese großen Menschenmenge, die Christus hier umringte. Christus blieb plötzlich bei diesem Baum stehen. Einfach so. Und zielgerichtet erhebt er seinen Blick auf zu Zachäus. Seht ihr hier dieses göttliche Wissen? Christus wusste ganz genau, dass dort ein Mann im Baum sitzt. Da waren tausende Menschen um ihn herum. Er hält an, genau an dieser Stelle, und richtet seinen Blick hoch. Es heißt nicht, Jesu Blick schweift umher und dann entdeckt er ihn plötzlich. Nein, Christus erhob seinen Blick auf, zielgerichtet, auf zu diesem Mann. Aber nicht nur, er ruft ihn auch noch bei seinem Namen. Zachäus, er ruft ihn bei seinem Namen. Erinnert uns das nicht an etwas? Was wir lesen in Jesaja 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und so ruft er Zachäus beim Namen. Zachäus kann sich nicht daran erinnern, dass er Jesus jemals begegnet sei. Er kommt ja gerade, weil er ihn unbedingt sehen will. Aber Christus kennt ihn bei seinem Namen und achte darauf, wie Christus mit ihm spricht. Ein Mann in solcher Stellung wie Zachäus, ein Oberzöllner, der verkehrte unter den Mächtigen und Reichen. Doch achte darauf, wie Christus ihn anspricht. Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Er erteilt Zachäus einen Befehl. Zachäus war es gewöhnt, Befehle zu erteilen. Doch dieser Mann befiehlt ihm: Steig eilends herab. Ich muss heute in deinem Haus bleiben. Siehst du dieses göttliche Muss? Er fragt nicht, darf ich in deinem Haus bleiben? Er ruft Zachäus in Vollmacht. Darum was ist dieses ganze Reden von ich lade Jesus in mein Herz ein? Verstehst du, dass Christus der König ist? Verstehst du, dass er dich beim Namen ruft und spricht, heute muss ich bei dir eingehen? Und er geht, denn es ist ein göttliches Muss. Bekehrung beginnt damit, dass man Jesus sucht, aber dann stellt man fest, dass man in Wirklichkeit gesucht und gefunden wurde. Er ruft mich beim Namen, ich bin sein. Zachäus dachte, er hätte Jesus gesucht. In Wahrheit hat Jesus ihn gesucht. Denk dran, was Vers 9 und 10 steht. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, da ja auch er ein Sohn Abrahams ist, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Zachäus dachte, er hat Jesus gesucht. Nein, der Herr sucht den Verlorenen. Er wusste ganz genau, dass er dort in dieser Straße bei dem Baum Zachäus begegnen wird. Und er hat ihn gefunden. Und so ruft der Herr, der auferstandene König, der heute noch das Verlorene sucht. Er ruft auch jetzt das Verlorene beim Namen, dass es dir tief in dein Herz dringt, wenn er dich ruft. Und er befiehlt, dass er bei dir einkehren will. Christus ist der König. Merke es dir, Christus, der Herr, kommt nicht als Bittsteller. Er kommt als Befehlshaber. Christus, der Herr, kommt nicht als Bittsteller. Er kommt als Befehlshaber. Steige eilends herab, Zachäus. Heute muss ich in deinem Hause bleiben. Viertens, wahre rettende Bekehrung zeigt sich darin, dass man Christi Ruf gehorcht und ihn aufnimmt mit Freuden. Vers 6. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und die, die Christus beim Namen ruft, die gehorchen ihm eilends und tun, was er sagt. Und sie nehmen ihn auf mit Freuden. Christus sagt, steige eilends herab, und so tat er. Er sagt, ich muss in dein Haus einkehren, und so nahm er ihn auf. Aber nicht einfach aus Zwang, sondern es war ihm die größte Freude. Freude dringt in sein Herz, denn er will, dass Christus bei ihm ist. Kennst du diese Freude? Es heißt in Johannes Kapitel 1 ab Vers 11, Jesus, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt, noch aus den Willen des Fleisches, noch aus den Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wahre Bekehrung erweist sich darin, dass man Christus gehorcht und ihn in Freuden aufnimmt. Dieser Christus hat mich gerufen. Ich nehme ihn in Freuden auf. Schaut mal, wer keine Freude hat. Vers 7. Und als sie das sahen, murrten sie alle und sagten, er ist eingekehrt, um sich bei einem sündigen Mann aufzuhalten. Darum ist er nach Jericho gekommen. Alle, die es sahen, heißt es hier, alle, die es sahen, murrten. Wir können das kaum noch nachvollziehen. Aber nochmal, ein Oberzöllner war für sie ein Obersünder. Er hat uns alle über den Tisch gezogen. Er hat sich gegen sein eigenes Volk mit den Römern verschworen. Er ist schlimmer als ein Gottloser. Sie hassten ihn alle, denn dieser Zachäus, er ist ein Kopf des Bösen. Er ist Kopf einer gottlosen Diebesbande, so würde man sagen. Und wir können das kaum noch nachvollziehen, wie skandalös das eigentlich ist, dass Christus einkehrt bei solch einem Zöllner. Überleg dir das mal folgendermaßen, Christus kommt nach Frankfurt. Er kommt an den Hauptbahnhof. Er geht etwas. Tausende Menschen umringen ihn. Und alle fragen sich, er kommt nach Frankfurt, bei wem wird er bleiben? Er geht über die Straße und plötzlich hält er an vor einem parkenden Auto, das getönte Fenster hat. Scheinbar sitzt da jemand drinnen, der ihn beobachtet hat. Langsam geht das Fenster auf und wer sitzt da drinnen? Jemand, der ihn aus sicherer Distanz heimlich beobachten wollte. Es ist der Chef der Hells Angels, einer, der einen Rockerclub leitet, der Leiter von Bordellen ist und Drogengeschäfte und Gewalt in Frankfurt fördert. Und Christus spricht diesen Mann an mit seinem Namen und sagt, heute muss ich bei dir einkehren. Alle sagen, was? Wie kann er bei solch einem sündigen Mann einkehren? Der Name Zachäus, der leitet sich vermutlich von dem hebräischen Wort für unschuldig sein oder rein sein ab. Aber dieser Zachäus war alles andere als rein und unschuldig. Das kann doch nicht wahr sein, dass dieser Jesus zu solch einem Sünder eingeht. Doch das darf auch der größte Sünder erleben, dass Christus ruft, ihm beim Namen und bei ihm einkehren muss. Und bei den Leuten führt es zu Verärgerung. Bei Zachäus führt es zu Veränderung. Sein Leben wird niemals mehr dasselbe sein. Und sie ärgern sich. Und für ihn ist es Grund ewiger Freude. Denn das musst du verstehen. Wenn Christus bei jemandem einkehrt, dann als Herr, damit dieser Sünder kein Sünder mehr bleibe, sondern sich bekehre und ewiges Leben findet. Christus zieht nicht ein bei jemandem, um die Sünde zu teilen. Er kommt, um verlorene Sünder zu retten vor der ewigen Verdammnis. Er kam, damit Zachäus in Wahrheit seinen Namen alle Ehre macht und unschuldig und rein wird durch die Gnade des Herrn. Wenn Christus bei einem Menschen einkehrt, dann, um sie für immer zu verändern, dass sie keine gottlosen Sünder bleiben. Deshalb kann jeder wahre Christ davon berichten, wie Christus als Herr und Erlöser in mein Leben getreten ist und wie er mir ewige Freude gegeben hat, dass er zu mir, dem Sünder, kommt und mich für immer verändert. Fünftens, wahre rettende Bekehrung äußert sich darin, dass man vor dem Angesicht Christi alle Sünden bereut und von Herzen davon umkehrt. Vers 8. Zachäus aber trat hinzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, erstatte ich es vierfach. Seht ihr, er tritt hin zu Christus wie ein Diener, wie ein Sklave. Er war es ja gewöhnt, dass man ihn bedient. Aber jetzt tritt er hinzu zu Christus. Er ist der Herr. So spricht er ihn an. Siehe Herr. Und schaut, er verändert nicht bloß sein Leben irgendwie äußerlich und versucht es irgendwie religiöser und angenehmer zu machen. Viele Menschen können sich äußerlich bessern, wenn sie merken, dass ihr Lebensstil nicht gut ist. Wahres Christentum ist nicht bloß äußerliche Veränderung. Es ist eine Veränderung vor dem Angesicht Jesu Christi. Dieser Mann, er kommt zu Jesus und sagt, siehe Herr, wahre Bekehrung ist, zu Christus zu kommen und sich vor seinem heiligen Angesicht abzuwenden vor aller Sünde. Um seinetwillen, weil er der Herr ist. Wie David, der gesündigt hat und Ehebruch begangen hat und einen Mann hat umbringen lassen. Und dennoch betet er, gegen dich und gegen dich allein habe ich gesündigt. Vor dem Angesicht Jesu Christi, den Heiligen zu kommen. Zu erzählen von der Sünde, die man begangen hat. Diese Sünde zu bereuen von ganzem Herzen und sich davon abzukehren. Diese Umkehr von der Sünde ist der Beweis für die wahre Hinkehr zu Christus. Diese Umkehr von der Sünde ist der Beweis von der Hinkehr zu Christus. Darum fragen wir als Pastoren, wenn wir Menschen aufnehmen in die Gemeinde, wie sah deine Bekehrung aus? Nun, es geht nicht darum, dass du ein Datum nennen musst. Aber die Frage ist, welche Auswirkungen hatte das, dass du Christus begegnet bist? Dass du merkst, der heilige Sohn Gottes, er spricht zu dir, er begegnet dir, auch wenn du ihn nicht siehst und wenn du ihn nicht hörst mit deinen Ohren, so begegnet er dir in der heiligen Schrift. Du merkst, dass du überführt bist von deiner Schuld. Buße wahre Einsicht, wahre Reue über die Schuld. Das heißt konkret, Zacharias kommt und sagt, das und das habe ich getan. Hier wurde mein Gewissen durchbohrt, allein dass dieser Jesus in meinem Haus ist, seine heilige Gegenwart. Und er wird heilige Worte gesprochen haben, er wird überführt von seiner Sünde. Er empfand tiefe, aufrichtige Reue darüber. Er wusste genau, was er getan hatte. Er wusste, er war ein Sünder und er wusste, er muss sich abkehren von dieser Schuld. Siehe, Herr, die Hälfte gebe ich den Armen. Anhand dieser Aussage sehen wir, dass dieser Mann ein vollkommen neuer Mensch wurde. Denn Oberzöllner wirst du nur, wenn du mit deinem ganzen Herzen am Geld hängst. Wenn das dein Ein und Alles ist. Er redet hier von einer klaren Entscheidung. Ich will geben, ich will zurückgeben. Sein Wille wurde verändert. Vorher war Geld sein Ein und Alles. Jetzt gibt er die Hälfte den Armen. Vorher ging es ihm nur um sich selbst. Jetzt hat er Mitleid mit den Bedürftigen. Nicht nur das, er hat Leute übers Ohr gehauen. Er hat Dinge mit falschen Anklagen an sich genommen, unrechtmäßig. Er erstattet es vierfach. Wahre Bekehrung bedeutet nicht nur, dass man seine Sünde erkennt, bedeutet nicht nur, dass man diese Sünde bereut. Es bedeutet nicht nur, dass man umkehren will von seinen Wegen. Es bedeutet auch, dass man jetzt Leben in Gerechtigkeit will und die Dinge, die man falsch gemacht hat, dass man sie wieder zurechtbringt. Dass man hinfort genau das Gegenteil von dem Bösen tun will, das man getan hat. Es ist eine radikale Abkehr von der Sünde. Und es bedeutet auch eine Wiedergutmachung, wo es nur irgendwie geht. Ob man nun jemanden verletzt hat und man geht hin und man bittet herzlich um Vergebung, weil man nun eingesehen hat, dass man falsch reagiert hat. Oder wenn man solches getan hat, wie Zachäus, dass man es zurückerstattet. Es ist echte, grundlegende Herzensveränderung. Und wie ein Mensch sein Geld dann einsetzt, ist ein guter Hinweis, ein guter Indikator dafür, wie sein Herz jetzt steht zu dem Geld. Es heißt in Apostelgeschichte 26, da spricht der Apostel Paulus zum König Agrippa: Daher, König Agrippa, war ich dem himmlischen Gesicht nicht ungehorsam, sondern verkündigte zuerst denen in Damaskus und auch in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen, was zu tun. Was hat der Apostel Paulus gepredigt? Inwiefern war er gehorsam? Was hat Christus ihm aufgetragen? Was soll er predigen? Ich habe ihnen gepredigt, dass sie Buße tun sollen und sich zu Gott bekehren sollen und der Buße würdige Werke vollbringen sollen. Verstehst du, die Bekehrung zu Gott muss einhergehen mit der Buße würdige Werke. Man muss sehen in deinem Leben, dass sich etwas verändert hat. Deine Werke retten dich nicht. Aber wenn du gerettet bist, wirst du Werke haben, die davon bezeugen, dass du gerettet bist. Dass du nicht mehr derselbe bist, sondern dass du Christus, dem heiligen Sohn Gottes, begegnet bist und der dein Leben ein für alle Mal verändert hat. Buße tun, umdenken, sich zu Gott bekehren, würdige Werke der Buße bringen. Was darf dieser Zachäus da erleben? Was macht wahre biblische Bekehrung aus? Sechstens, wahre rettende Bekehrung ist etwas, was einem das ewige Heil bringt durch den Glauben an Jesus Christus. Vers 9. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, da ja auch er ein Sohn Abrahams ist. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Man könnte, wie gesagt, auch übersetzen, Rettung widerfahren. Das heißt, ewige Glückseligkeit, ewiges Leben in Gottes ewigem Haus. Zachäus hat also die Vergebung aller seiner Schuld. Er ist versöhnt mit Gott. Er wurde aufgenommen in das ewige Königreich. Das, was der Reiche, von dem wir ein paar Verse zuvor gelesen hatten, verpasst hat. Aber diese Reiche hier, er hat es erlebt. Diesem wird die Gnade der ewigen Erlösung geschenkt, weil er ein Sohn Abrahams ist. Nun, natürlich, er war ein Sohn Abrahams, dem der leiblichen Abstammung nach, aber das ist nicht das, was Christus hier bloß anspricht. Nun, wir haben es schon studiert im Römerbrief und es steht an so vielen anderen Stellen wie in Galater Kapitel 3, da heißt es ab Vers 28, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus, wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams Nachkommen und der Verheißung nach Erben. Abraham glaubte. Abraham ist das Vorbild des Glaubens. Und alle, die da glauben an Christus, sie sind Nachkommen Abrahams. Und so auch dieser Mann Zachäus. Er hat die Vergebung all seiner Schuld. Er darf sich des ewigen Heils gewiss sein. Ihm gehört das Reich Gottes für immer. Aber warum? Weil er jetzt einfach ein guter Mensch geworden ist. Achte darauf, dass er noch gar nichts getan hat. Er hat nur den Willen, Dinge zu verändern. Aber er ist ja noch gar nicht gegangen und hat all das getan. Er hat ja noch keine guten Werke vorzuweisen. Das Einzige, was er tut, ist zu Jesus zu kommen, an ihn zu glauben, ihm seine Schuld zu bekennen, selber zu merken, was in seinem Herzen geschieht, was er plötzlich will, wie er die Sünde hasst und wie er ein heiliges Leben führen will. Dieser Mann wurde nicht gerettet aus seinen Werken. Dieser Mann wurde gerettet durch den Sohn Gottes, wie es heißt in Vers 10. Denn der Sohn des Menschen, das ist die Begründung, warum Zachäus gerettet ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Du wirst sagen, aber Zachäus, er wollte ihn doch sehen. Er kletterte doch auf den Baum. Er nahm ihn eilends auf und voller Freude. Er bekehrte sich richtig. Bekehrung ist niemals passiv. Der Sünder muss sehr aktiv werden, er muss umkehren mit ganzer Kraft. Aber wer steht hinter all dem, was hier gerade passiert? Wer hat Zachäus dazu bewegt? Wir haben gesehen, Christus bleibt stehen. Christus blickt auf. Christus rief ihn beim Namen. Christus befiehlt ihm, ihn aufzunehmen. Er kehrt bei ihm ein. Durch sein Dasein bekehrte Zachäus sich. Warum ist ihm heute seinem Haus Heil widerfahren? Warum ist dieser ein Sohn Abrahams? Die Begründung, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Christus, es ist sein Werk, von Anfang bis Ende. Dass Zachäus nicht verloren geht, nicht in die ewige Hölle, nicht in die ewige Verdammnis geht, sondern dass er Vergebung all seiner Schuld hat und ewiges Leben. Zachäus war verloren. Das heißt, er, der er rein und hätte heilig leben sollen, er lebte unrein und gottlos. Er wäre in die ewige Verdammnis, in die ewige Hölle gegangen. Doch damit Christus Zachäus vom Baum holen konnte, um sich seiner zu erbarmen, musste Christus sich selbst an den Baum schlagen lassen. Wohin war Christus nochmal gleich auf dem Weg? Jericho war nur eine Durchgangsstation. Er war auf dem Weg nach Golgatha. Er war auf dem Weg, sich schlagen zu lassen ans Holz. Er war auf dem Weg nach Jerusalem, um zur Wiedergutmachung der Sünden von Zachäus und von allen, die an ihn glauben, zu sterben und den Zorn des allmächtigen Gottes auf sich zu nehmen. Verstehst du, dass Zachäus mit all seiner Wiedergutmachung und wenn er sein ganzes Hab und Gut den Armen gibt und allen hundertfach erstattet, es hätte doch nichts gebracht, um Vergebung seiner Schuld zu erwirken. Der Sohn des Menschen, Christus, der Sohn Gottes, er musste kommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für ihn. Auf dem Weg zum Baum begegnete Christus den Zachäus auf dem Baum. Auf dem Weg, um für diesen Obersünder zu bezahlen. Rettung ist allein das Werk unseres Herrn Jesus Christus. Er hat für alles bezahlt. Verstehst du, dass deine Bekehrung, dass du viel mehr darüber sagen solltest, ich wurde bekehrt? Ja, du hast dich bekehrt, du musstest dich einsetzen, du musstest dich entscheiden für Jesus, mit ganzem Herzen ihm zu folgen. Aber wer hat dir diese Gnade geschenkt? Wessen Blick wurde auf dich gerichtet? Wer hat dir das Erbarmen gegeben, deine Sünden zu erkennen und umzukehren? Charles Haddon Spurgeon, er hat es einmal so geschrieben. Der Gedanke traf mich, wie bist du ein Christ geworden? Nun, ich habe den Herrn gesucht. Aber wie bist du darauf gekommen, den Herrn zu suchen? In diesem einzigen Augenblick leuchtete die Wahrheit in mir auf. Ich hätte ihn nicht gesucht, wenn er nicht schon vorher meine Gedanken beeinflusst hätte, indem er mich dazu brachte, ihn zu suchen. Ich betete, dachte ich, aber dann fragte ich mich, wie kam ich dazu zu beten? Ich wurde durch die Heilige Schrift zum Beten ermuntert. Aber wie kam ich dazu, die Heilige Schrift zu lesen? Ich las sie. Aber was hatte mich dazu gebracht? Da, in einem Augenblick sah ich, dass Gott der Urgrund aller Dinge ist. Dass er der Urheber meines Glaubens war. Und so öffnete sich die ganze Lehre der Gnade vor mir. Und von dieser Zeit an habe ich nicht von ihr gelassen. Und ich möchte, dass dies immer mein beständiges Bekenntnis ist. Ich verdanke meine ganze Veränderung nur Gott. Zitat Ende. Kannst du das so sprechen? Hast du verstanden, dass der Allmächtige eingegriffen hat in deinem Leben? Nun siebtens und letztens, wahre Bekehrung, wahre biblische Bekehrung, die soll heute geschehen. Heute. Es heißt Vers 5, und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und Vers 9. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, da ja auch er ein Sohn Abrahams ist. Achte auf dieses heilige Heute, heute an diesem Tag. Bekehrung ist nichts, was du auf die lange Bank schieben kannst, nichts, was du irgendwie vertagen solltest. Heute, immer und immer wieder, heißt es in der Heiligen Schrift, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Verhärtet euer Herz nicht. Heute spricht er zu dir, dass du eilends dich bekehren mögest, dass er komme in dein Haus, dass dir heute Heil widerfährt. Es heißt in 2. Korinther Kapitel 6 ab Vers 1, mitarbeitend aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Heute, komme eilends, komm ins Gebet. Begegne Christus, der dich beim Namen ruft und dich erlöst, dass er heute bei dir einkehre. Verschiebe es nicht. Komme heute und rufe seinen Namen an. Sag, hat der Herr dich so gefunden, dass obwohl du ein größter der Sünder bist, oder vielleicht bist du unbedeutend klein, hat er dich so bewegt, dass du angefangen hast, nach ihm zu fragen? Hat er sein Wort der Vollmacht an dich gerichtet, dass du merkst, er ruft dich bei Namen, du bist sein? Hat es dich so getroffen, dass du eilends ihm gefolgt bist und ihm gehorchen wolltest und ihn aufgenommen hast mit Freude? Hat er dich so bewegt, dass du vor seinem heiligen Angesicht deine Sünden erkannt hast und bereut hast und umgekehrt bist von all deiner Schuld? Hast du erlebt, dass du durch seine Gnade das Wort des Heils empfangen hast? Dass er dir zuspricht, dass dir das Heil, die Rettung widerfahren ist, dass Christus und Christus allein dafür gesorgt hat, dass dir alle deine Schuld vergeben ist und du ewiges Leben hast? Bekehrst du dich heute? Ist Jesus und mit ihm das Heil auch in dein Haus eingekehrt? Unser König, unser Erlöser ist auferstanden und lebt. Er rettet. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und mögest auch du und mögen wir alle dieses ewige Heil durch ihn empfangen, der für uns gestorben ist am Kreuz und auferstanden ist nach 3 Tagen, um alle zu retten, die an ihn glauben. Gepriesen sei sein hochheiliger und wunderbarer Name in Ewigkeit. Amen.